möchte uns den Predigtext lesen heute Morgen, der mir so aufs Herz gekommen ist, aus Johannes Kapitel 6, Abvers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Und Philippus kommt und sagt es Andreas, Andreas, und Philippus sagen es Jesus. Und Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Palmsonntag, dem Beginn der Woche vor Ostern, die wir Christen auf der ganzen Welt in besonderer Weise feiern. Sie erinnert uns jedes Jahr an die außergewöhnlichen letzte Woche im irdischen Leben von Jesus Christus. Es war die Woche, in der das Passafest von den Juden in Israel gefeiert wurde. Die Stadt Jerusalem war voller Menschen wegen der Feierlichkeiten, und für Jesus begann diese Woche mit dem Einzug nach Jerusalem auf einem Esel. Das war sein persönlicher Start in diese letzte irdische Woche. Und später erinnerten sich die Jünger daran, dass diese Aktion ja vor 500 Jahren vor Christus vom Propheten Zacharja vorausgesagt wurde. Das ist so einzigartig, ihr Lieben, dass es im Alten Testament über 116 Vorhersagen von Propheten gibt, die sich im Leben von Jesus bereits erfüllt haben, und über 20% allein in dieser einen Woche des Lebens von Jesus. Jesus ist in unserem Predigttext hier, den wir gelesen haben, mitten auf dem Fest in Jerusalem. Und jetzt passiert Folgendes: Ein paar griechische Touristen suchen ihn. Und sie wenden sich zuerst an die Jünger in der Stadt. Das muss man sich vorstellen, wie das Stadtfest hier zu Luthers Hochzeit in Wittenberg. Die Straßen sind voll, und diese Touristen aus Griechenland, sie finden einen der Jünger von Jesus. Und sie wenden sich an ihn mit der Frage: Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Wir möchten Jesus gerne kennenlernen. Das ist doch erstaunlich, die ganze Stadt kümmert sich nicht um ihn, aber da sind Menschen, die spüren diesen Wunsch in ihrem Herzen: Ich würde auch gern Jesus kennenlernen. Und wir sehen das bis heute immer dasselbe. Es gibt viele, denen ist Jesus völlig egal. Die interessieren sich weder fürs Christentum, noch für eine Predigt, noch für Gottesdienst, noch für Jesus Christus. Aber da sind Menschen, die diesem Wunsch in ihrem eigenen Herzen nachgehen: Gott, wenn es dich gibt, ich würde dich so gern kennenlernen. Und ich glaube, wenn ein Mensch Jesus Christus kennengelernt hat, dann bleibt er auf diesem Weg des: Herr, ich möchte dich immer wieder neu und immer mehr kennenlernen, oder? Geht es dir nicht auch so? Und nun steht die Antwort Jesu genau unter dieser Frage. Eigentlich können wir der Predigt dieses Thema geben: Wie kann man Jesus kennenlernen? Wie können wir Jesus besser kennenlernen? Und ich will uns die Antwort noch einmal ab Vers 24 lesen. Jesus antwortet wie folgt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ist das nicht eine logische und verständliche Antwort auf diese Frage? Herr, wir möchten Jesus gern kennenlernen. Nein, nicht für mich, nicht gerade jetzt und nicht in diesem Moment. Für mich ist das erstmal unmöglich, was Jesus hier sagt. Ich habe uns ein Bild für diese Predigt mitgebracht, Und ich hoffe, ihr könnt das lange genug verinnerlichen, um die Botschaft, die Essenz dieses Bildes herauszusehen. Das ist ein sogenanntes Penrose-Dreieck, benannt nach dem Mathematiker Roger Penrose, letztes Jahrhundert, 50er Jahre. Roger Penrose hatte ein Hobby, nämlich als Mathematiker unmögliche Figuren zu entwickeln, unmögliche Figuren. Und dieses Dreieck ist so eine unmögliche Figur. Man spricht von einem Paradoxon, einem Widerspruch in sich, weil es gleich gegen mehrere Gesetze unserer Geometrie verstößt. Wenn du da mal genau hinschaust, dann siehst du, dass dieses Dreieck zwei Balken zeigt, die jeweils im rechten Winkel 90 Grad zueinander zu stehen scheinen. Und dennoch sind sie ein gleichschenkliges Dreieck verbunden, deren Winkel ja eigentlich 60 Grad im Innenraum betragen. Wenn du dir das so eine Weile anschaust, von unten nach oben und wieder zurück, dann stellst du fest, du musst dich immer wieder neu entscheiden, wo sind jetzt eigentlich die Balken? Du musst deine Position zu dieser Unmöglichkeit immer wieder neu bestimmen. Das ist für unser Auge unmöglich. Das ist auch für unser Gehirn, für unsere Vorstellungen unmöglich. Und es ist auch für unsere inneren Gesetze in unserem Innern unmöglich. Wie bekomme ich beides zusammen? Man nennt so etwas eine unmögliche Figur, ein Widerspruch, ein Paradoxon. Und doch existiert das ganze Teil, steht in Österreich, kannst du dir anschauen. Und die Antwort auf die Frage dieser griechischen Nichtjuden, wie können wir Jesus kennenlernen, das ist auch wie so ein Paradox. Ich finde es fast schlimmer als dieses Paradoxon von Penrose. Aber es ist eben existent. Jesus sagt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es einzelnes Korn, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich habe uns drei Gedanken mitgebracht für dieses Thema, was Jesus hier sagt und in der Frage, wie können wir ihn besser kennenlernen oder überhaupt kennenlernen und sehen. Und mein erster Punkt heißt, der Tod führt zum Leben, sein Paradoxon. Dieses Beispiel vom Weizenkorn veranschaulicht ein allgemeingültiges paradoxes Prinzip. Der Tod ist der Weg ins Leben. Ein Korn, das du in die Erde legst, oder eine Kartoffel, die geht diesen biologischen Prozess, dass das eine sterben muss, damit viele Früchte hervorkommen. Das ist uns allen klar, oder? Das wissen wir. In der Natur funktioniert das. Doch aber bitte nicht mit dem Menschen. Denn wenn wir am Grab eines geliebten Menschen stehen oder diesen im Sterben begleiten bis zu seinem letzten Atemzug, dann sehen wir nicht, dass dieses Prinzip funktioniert. Das ist unmöglich, das ist paradox. Wenn ich Trauergespräche führe, dann sehe ich, wie brutal und endgültig und oft ungerecht der Tod Menschen bis ins Mark und Bein erschüttert. Keiner steht am Grab und freut sich und sagt, jetzt bringt der Verstorbene Frucht. Keiner. Wir haben Religionen in unserer Welt mit dem Gedanken der Reinkarnation, aber bewiesen hat das noch keiner. Viele Menschen haben witzige Ideen über danach. Aber wir setzen uns eher lieber nicht damit auseinander und verdrängen, weil wir alle wissen, der Tod gehört eigentlich nicht zum Leben. Das ist paradox. Aber liebe Freunde, hier, genau hier ist das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus hat den Tod, den Feind des Menschen, eben nicht verdrängt, nicht Witze über ihn gemacht. Er ist auch nicht vor ihm weggelaufen. Er hat ihn auch nicht philosophisch klein geredet. Jesus ist auf den Feind zugegangen und hat den Tod besiegt im Vertrauen auf das Wort von seinem himmlischen Vater. In seinem Fall führt der Tod zu neuem Leben in Ewigkeit. Er bewies es mit der Auferstehung, mit seiner eigenen Auferstehung. Und viele Menschen haben ihn gesehen. Er lebt. Er war der Erste, der jemals als Mensch von den Toten auferstand und viel Frucht bringt. Das Weizenkorn fällt in die Erde und er meint mit diesem Bild sich selbst. Und wenn es nicht in die Erde fällt, bringt es keine Frucht. Ihr Lieben, die Christenheit, das lesen wir in den historischen Büchern immer und immer wieder, die Christenheit der ersten Stunde hätte diese Fake News in der Luft zerrissen. Ein paar Jünger basteln sich eine Auferstehungstheologie und Ideologie und laden die Menschen ein, stillschweigend über eine Lüge zu bewahren. Sie hätten das in der Luft zerrissen. Christen waren bereit, sich foltern zu lassen, zu leiden und Schlimmeres. Wäre Jesus nicht in ihnen gewesen, hätten sie es nicht getan. Dieses Wort wurde wahr, dass Jesus sagt, ich und mein Vater werden kommen, um bei euch zu wohnen. Das größte Zeugnis, was Gott über Jesus bis heute in Menschen tut, die ihm glauben, der Mensch weiß, dass Jesus auferstanden ist und dass er mit ihm leben kann. Jesus sagt der Maria, der Schwester von dem Lazarus, den er auferweckt hat, der sagt im Johannes 11 zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist die Frucht, als das Weizenkorn in die Erde fiel. Nicht nur für Jesus selber, er ging in den Himmel und er wird wiederkommen, sondern auch für andere. Der Ort des Paradieses, den Gott eigentlich für den Menschen einmal geschaffen hatte. Und der Mensch verlor diesen Ort durch Sünde. Der Ort wird seit Jesu Auferstehung wieder bevölkert mit Menschen, die Jesus als Gestorbenen und Auferstandenen annehmen. Weltweit leben wir diesen Moment, diese geöffnete Tür. Menschen können Ewigkeit ins Herz bekommen, indem sie Jesus, seinen Tod, anerkennen. Paulus schreibt dann im Römer Kapitel 10, dass diejenigen gerettet werden, die in ihrem Herzen glauben, dass Jesus auferweckt ist von den Toten. Und mit ihrem Mund bekennen, dass er der Herr ist. Jesus hatte am Kreuz neben ihm einen Verbrecher, der bat Jesus, Herr, gedenke an mich, komm in mein Leben. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist unmöglich, ihr Lieben. Der Tod ist nötig, um zu leben. Viele Menschen haben den Wunschtraum, wenn ich sterbe, ist alles vorbei. Aber das sieht die Bibel für jeden Menschen dieser Welt anders. Und die Bibel ist und bleibt das Wort Gottes, durch das Gott uns Menschen in das Verborgene hineinschauen lässt, wie durch einen Vorhang. Das Wort Gottes ist Wahrheit für alle Lebenszeit. Und da heißt es, dass am Ende der Welt alle Menschen, die physisch gestorben sind, alle Menschen einmal erwachen werden, um ewig zu leben. Der Tod, durch den wir gehen, bewirkt ewiges Leben. Die einen in der Gemeinschaft mit Gott, die anderen in der Dunkelheit des Getrenntseins von Gott. Aber sie leben. Und wo der Mensch die Ewigkeit verbringt, hat mit der Beziehung zu Jesus zu tun, die er hier zu Lebzeiten eingeht. Nach dem Tod ist nicht nichts, sondern Leben. Das ist dieses Penrose für uns. Paradox. Und so ist die erste Antwort Jesu auf die Frage des Menschen, wie kann ich Jesus kennenlernen? Dass Jesus sagt, wenn du mit mir leben willst, dann musst du glauben, dass mein Sterben, dass mein Tod, dass meine Auferstehung dein Schlüssel zum Leben ist. Und da kommt Johannes in seinem Evangelium schon zum zweiten Widerspruch. Ich lese mal Vers 25 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und das ist der Ruf des Evangeliums. Das ist, was ein Mensch machen kann. Und viele denken, ich kann doch nicht mein Leben in Gottes Hand legen und mich führen lassen. Das macht doch keinen Spaß. Es geht doch nicht gut auf Dauer. Ich muss mich doch um mich kümmern. Ich muss doch mein eigenes Leben in die Hand nehmen. Penrose. Erkenne den Widerspruch. Mein Verstand sagt nein, mein Herz sagt doch. Jesus hat losgelassen mit 33 Jahren und er hat ewiges Leben erhalten. Er hat dazu gewonnen, nicht verloren. Eigentlich hat er nicht erst am Kreuz losgelassen, er hat schon im Himmel losgelassen, als es um die Frage ging, wer geht auf die Erde? Wer tritt in den Riss? Wer wird die Menschen mit Gott versuchen zu versöhnen? Weil Gott hat immer Interesse daran gehabt, Gemeinschaft und Beziehung mit uns zu leben. Und so schreibt Paulus der Gemeinde in Philippus, in den Philippern, in seinem Brief, er sagt, Jesus machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ihr Lieben, das war nicht ein Tag im Leben Jesu. Ja, ich lasse mich jetzt mal kreuzigen. Das war seine gesamte Gesinnung. Das war sein gesamter Charakter während auf der Erdenzeit seines Lebens loslassen beschenkt. Und so war er unterwegs. Geben macht glücklicher als nehmen. Das ist auch das Wesen, das Gott in uns doch hineingelegt hat, oder? Als Menschen, wir spüren es doch, wir merken es doch, wir wünschen es uns doch eigentlich alle in unserer Gesellschaft voneinander. Mensch, dass unser Egoismus mal ein bisschen zur Seite kommt, oder? Und wir hören jeden Tag Hiobs Botschaften von sonst woher. Statt geben ist besser als nehmen, drehen wir es um. Das könnte die Gesellschaft so sehr entspannen, oder? Wenn wir die Gesinnung hätten des Gebens. Wer 5 Packungen Klopapier hat, gebe einer dem, der keine hat. Das wäre doch eine Lösung. Oh, dann reicht es ja für mich nicht mehr. Das ist jetzt witzig, dieses Beispiel, aber ticken wir nicht so alle? Das sind doch unsere Gesetze. Ich komme zu kurz, ich bin benachteiligt, ich werde nicht gehört. Und wenn ich mir das nicht besorge und wenn ich dafür nicht Sorge trage, dass ich mich mit Besitz fülle und dass ich mich bereichere und dass ich Wege gehe, damit der Wohlstand zu mir kommt, dann wird nichts. Und Jesus, sein Reden ist paradox. Er sagt, trachte nach meinem Reich und alles wird dir zufallen. Jesus, sein Reden ist, gib und es wird dir gegeben werden. Auch jetzt in der Krise, nicht anhäufen, nicht festhalten, sondern investieren. Vertrau mir, ich werde dich versorgen. Leidenschaft ist eine unglaublich gefährliche Waffe, die uns alle schon unzählig oft selbst verletzt hat. Ich will auf Biegen und Brechen was bekommen, ich will was machen, ich will was haben. Und ich werde dann sehr enttäuscht, wenn es nicht so klappt. Ich habe Ziele, ich setze mir Dinge in den Kopf, Interessen. Wie viel solcher Dinge haben den Hausfrieden schon gestört? Ich will, ich bestimme mein Leben. Ja, genau, so hat Gott uns geschaffen, damit wir keine Marionetten sind, sondern freiwillig entscheiden können. Aber wir können eben auch so selbst überzeugt ohne ihn, so dominant sein, dass es zur Last wird für uns, dass wir zum Fall kommen und dass wir vieles kaputt machen. Wem sein eigenes Leben über alles geht, sagt Jesus, der verliert es. Wenn dir dein Leben so wichtig ist, wichtiger als alles andere, dann sagt Jesus, wirst du es verlieren. Aber wer sein Leben bereit ist aufzugeben, der wird es bekommen. Und das meint hier ganz dicht am ersten Punkt zuallererst, dass ich bereit werde, mein Leben aufzugeben, um das Leben in Christus zu bekommen. Sein Tausch am Kreuz, den Gott mit uns macht. Das ist die Story von Ostern. Das ist, was Gott wieder im Jahr 2020 in die Welt ruft. Denkt an Ostern, Jesus starb für uns. Wenn wir unser Leben hinlegen am Kreuz und sagen, Jesus, nicht mehr ich, sondern wie du willst, komm in mein Leben und schenk mir dein Leben. Das ist Penrose, das ist verwirrt. Aber das ist Jesus sein Weg zur Erlösung und zur Errettung von uns allen. Und nicht, dass wir Christen denken, wir sind davor gefeit, wenn wir dann Jesus angenommen haben, dann geht das ja weiter. Viele, viele Christen leben oft so nach dem Motto, ich mich meiner mir, Herr segne diese vier. Und in diesen Tagen erleben wir das hautnah. Wir müssen verzichten, Pläne stornieren, Urlaube canceln, umdisponieren. Wir verlieren Geld, warten. Und wir können auch entscheiden in unserem Leben, wollen wir jetzt drum ringen, alles zu erhalten? Oder können wir loslassen im Vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Das war Jesu seine Gesinnung. Und aus diesem Blickwinkel der Gesinnung Jesu verstehen wir dann auch den letzten scheinbaren Widerspruch in diesem Text. Im Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Die Unterüberschrift über diesem Thema heißt, wie kann ich Jesus besser kennenlernen? Indem ich seinen Tod anerkenne und mich mit seinem Tod identifiziere und dann auch mit seinem Leben und mit seiner Auferstehung. Indem ich loslasse und weiß, wenn ich loslassen trainiere, dann werde ich gesegnet. Und drittens ruft Jesus, und Johannes bringt das hier sehr kunstvoll in seinem Evangelium zusammen, die Botschaft, mit der Jesus unterwegs war, ist die, folge mir nach. Immer und immer wieder war das Jesus sein Kernspruch. Sein Appell war nicht, geht hin und glaubt, dass ich auferstanden bin und dann lebt euer Leben, sondern Jesus sagt, ladet mich ein, ich will euer Freund sein, dann folgt mir nach. Jesus sagt nicht, geht hin und macht alle Menschen zu Namenschristen, sondern er ruft auf und sagt, geht hin und werdet meine Jünger, meine Nachfolger. Handelt wie ich in einer selbstgerechten, gottfernen Welt. Liebt, seid barmherzig, steht für die Wahrheit, betet füreinander, glaubt und vertraut mir, lebt aus einer Nahrung, die aus meinem Wort kommt. Nehmt das auf, kein Christsein. Christsein bedeutet Nachfolge Jesu. Wir stehen heute im Jahr 2020 in der Nachfolge Jesu. Paulus sagt, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild, transformiert. Das Wesen Jesu nimmt Gestalt an in uns. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit. Und es ist ein Widerspruch, es ist ein Paradox, Nachfolge befreit. Wenn ich jemandem nachfolge, folge ich ihm ja hinterher. Und Jesus sagt, ja, das befreit, das macht frei, weil Jesus mit seinem Wesen uns in unsere von Gott gewollte eigene Bestimmung bringt. Jeder von uns hat einen Plan von Gott, jeder hat eine Berufung, ganz individuell. Und Gott gestaltet, Jesus gestaltet Gottes Gedanken in uns, in unserer Gesellschaft. Deswegen sagt Jesus, geht hin und seid ein Segen, weil ich euch segne. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, in dein Wesen, in deinen Charakter, damit du diese Liebe weiterbringst und weiterträgst, die er dir geschenkt hat. Wir denken, entweder mache ich, was ich will und das ist cool, oder ich folge jemandem und das ist überhaupt nicht cool. Aber es ist die Realität, Christus nachzuahmen, bringt Freiheit. Ihm zu folgen, ihm in seinem Wesen, in seinem Wort, was gut und was nicht gut ist, ihm zu folgen, bringt Freiheit. Es gab mal so eine Bewegung vor vielen Jahren, gab es auch Armbänder, da stand dann drauf, was würde Jesus tun? Diese Frage ist geboren aus diesem Text. Wenn du mich mehr erkennen willst, wenn du mir mehr begegnen willst, dann folge mir nach. Tu das, was ich dir sage. Tu das, was du meinem Wort liest. Eine Definition, die wir im Internet finden über das Wort Paradoxon, will ich uns zum Schluss noch bringen, ist eine scheinbar unsinnige Behauptung oder Aussage. Scheinbar unsinnig. Die aber bei genauer Analyse auf eine höhere Wahrheit hinweist. Deswegen spricht Paulus auch von der Dummheit, der Torheit des Evangeliums. Scheinbar ist diese Behauptung, dass Christus auferstanden ist, Unsinn. Aber bei genauer Analyse stellst du fest, ein Mensch, der in Kontakt kommt mit dem auferstandenen Herrn, der erlebt Himmel in seinem Herzen. Und wir stehen noch in dieser Zeit, wo Gott einlädt jeden Menschen. Er sagt, willst du den Himmel in dein Herz? Wie kann man Jesus begegnen, indem wir uns beugen vor dem Kreuz, das vor 2000 Jahren in Jerusalem stand und anerkennen, Jesus, du starbst für mich. Weil du für mich starbst und auferstandst, möchte ich dich einladen, in mein Leben zu kommen. Ich möchte auch mit dir ewiges Leben haben, auf der Seite von dir weiterleben. Und wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ich möchte das, ich kenne das noch nicht, dann lade ich dich ein kurzes Gebet zu sprechen, so wie es uns die Bibel lehrt. Vielleicht schließt du deine Augen, vielleicht faltest du die Hände, wenn du möchtest. Vielleicht gehst du in dich und sagst, großer Gott, ich glaube ja, dass du lebst und existierst. Und ich glaube, dass du Jesus für mich gesandt hast. Dass er für mich am Kreuz starb, begraben wurde und auferstand am dritten Tag. Wegen mir. Weil Tod das Leben bringt. Und ich möchte mit dir auf der Seite des Lebens bei dir stehen, wenn ich einmal sterbe. Deswegen lade ich dich heute Morgen ein. Komm in mein Leben, Jesus Christus. Vergib du mir meine Schuld. Nimm mich an als Mensch, der verloren war. Und lebe du in mir. Und gestalte das Leben in mir. Ich will es lernen, loszulassen, Herr, um beschenkt zu werden. Jesus Christus, jetzt bete ich für all diejenigen, die da zu Hause sitzen und Schwierigkeiten haben, immer und immer wieder loszulassen. Die versuchen zu schützen, die versuchen festzuhalten, wo sie doch merken, loslassen. Müsste ich jetzt? Wäre besser? Oder manche können gar nicht mehr anders, als loslassen zu müssen. Und ich bete für dich in dem Namen von Jesus Christus, dass Gott dein Herz so mit seiner Liebe erfüllt, dass dir die Augen aufgehen über dieser Botschaft hier heute Morgen, dass du loslassen kannst und weißt, ich werde trotzdem am Ende beschenkt. Auch wo Menschen dich verletzt haben und du kannst einfach nicht loslassen, nicht die Situation, nicht den Menschen. Ich möchte dir den Segen Gottes zusprechen heute Morgen. Lass doch los. Lass doch los. Lass die Vergangenheit los. Lass das Alte los. Streck dich aus nach dem, was vor dir liegt. Halte nicht an Verletzungen fest. Gib sie an das Kreuz von Christus. Es ist Jesus Christus, der nicht nur den Tod besiegt hat, sondern auch die Krankheit und die Verletzung. Er ist der Heiler unseres Herzens und unseres Lebens. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du uns alle segnest in der Nachfolge Jesu Christi. Dass wir wirklich Jünger Jesu sind hier in unserem Landkreis. Menschen, die dich lieben, die dich in sich tragen, die sich nach deinem Wort orientieren und richten, die ihr Leben in Ordnung bringen, Herr. Und die du da segnest, wo sie in Jüngerschaft mit dir, in der Abhängigkeit mit dir leben. Danke, Vater, für dein Wort heute Morgen, was so klar ist, was so einfach ist am Ende, Herr. Wir sagen Ja zu deinem Wort. Ja, es ist logisch, Herr. Es ist logisch, Herr, aus deiner Perspektive. Und ich bitte dich, schenke uns Glauben an dein Wort, denn der Glaube führt uns zur Belohnung. Amen.